Es ist wie Formel E auf Steroiden. Max Verstappen mit einem vernichtenden Urteil zur neuen Formel 1 Autogeneration, die wir jetzt seit 2026 haben. Alonso auch schon mit deutlicher Kritik, auch Lewis Hamilton gestern. Alle drei großen Formel 1 Legenden, die wir da so im Feld haben, sind kein Fan, ja, der neuen Formel 1. Und das schon vor dem ersten Rennen in Melbourne. Wir sprechen darüber mit unserem Formel 1 Experten Ralf Bach. Hi Ralf.
Hallo.
Ja, wir haben natürlich wieder was zu besprechen. Heute der zweite Testtag gewesen in Bahrain. Der zweite von insgesamt 6 Tagen. Die nächsten, also 2x3 fahren wir. Die anderen 3 Tage finden dann nächste Woche statt. Ja, Ralf, also Max Verstappen bei Sky mit einem sehr krassen Interview, mit einem sehr ehrlichen Interview, wie wir es ja auch vom viermaligen Weltmeister gewohnt sind. Er hat gesagt, es ist nicht mehr dieses originale Formel-1-Gefühl. Man kann nicht nur Vollgas fahren. Man muss künstlich runterschalten, um Energie zu gewinnen. Eine Technik, die er eingeführt hat, da kannst du ja gleich nochmal mehr erzählen, was du ja selber schon früher wusstest, dass es Verstappen machen wird. Ralf, führ uns da doch mal durch, was Verstappen da gerade fühlt und wie er die ganze Formel 1 sieht.
Er hat keine Lust im Moment zu fahren, was ihm noch so ein bisschen hilft oder vielleicht ein bisschen den Rücktritt verzögern lässt, ist, dass sein Auto und sein Motor ganz gut geht. Das heißt, er hat schon Chancen, im Moment sieht so aus, vorne mitzufahren. Aber er ist ein Typ, der will einfach das Gefühl haben, er ist jetzt Formel-1-Fahrer, er ist speziell, er will die Geschwindigkeit spüren, er will am Limit fahren und er will nicht dadurch gewinnen, dass er vom Gas geht, sondern dass er mehr Gas gibt als alle anderen. Kurz, simpel erklärt. Ich wusste, dass er, ich habe schon gehört, dass er sehr kritisch ist gegenüber dieser dem Reglement. Er hat im Simulator schon festgestellt, man muss antizyklisch fahren, das heißt eher niedrigen Gang bei Kurven, um die Batterie hinten aufzuladen, und das ist ja nicht die DNA eines Formel-1-Fahrers. Eigentlich kann man sich das so vorstellen, du nimmst so einen richtigen Abfahrtskrieg, der Spaß hat, Kitzbühel um den Himmel zu fahren, der wirklich auch Kopf und Kragen riskiert, um den Speed zu spüren, und dem sagt man, du darfst jetzt aber keine Abfahrt mehr fahren, du musst nur noch Slalom fahren. Ich glaube, so kann man das erklären, und da habe ich volles Verständnis für Max, für Lewis und auch für Alonso. Es geht hier um die DNA, warum die Jungs angefangen haben, Motorsport zu betreiben und in die Formel 1 kommen zu wollen. Diese DNA wird ihnen genommen von diesem Reglement.
Genau, dieses so spät wie möglich bremsen, so aggressiv wie möglich beschleunigen, das Auto stabil halten. Ne? Dieses,
ja, immer am Limit fahren, Vollgas, ja. So oft es geht, schneller zu sein als der andere. Und nicht wie so ein Schachspieler, 5 Züge, Kurven, manchmal auch ein halbes Rennen nach vorne zu denken. Wann hast du deine Batterie? Darfst du jetzt überholen? Wenn du jetzt überholst, kommt der andere wieder, weil mein Tank ja leer ist sozusagen, meine Batterie. Nee, das ist wirklich Formel E, und das ist eine Ingenieursformel geworden. Da kann man jetzt, ein Ingenieur will sagen, super toll, aber warum braucht man dann noch die Fahrer? Dann können sie doch gleich Affen ins Auto setzen oder Roboter oder autonom fahren, so Slotcar-mäßig eine WM ausfahren, nur die Automobilhersteller und die High-Tech-Firmen. Also dass die DNA dieser Asphalt-Cowboys, die ja doch hier jemand nochmal sehen will, diese DNA gibt es im Moment nicht mehr.
Ja, also wenn man künstlich schon noch weiter runterschalten muss, das Auto wird dann instabil, haben wir auch viele andere dann auch kopiert von Verstappen, diesen Stil. Bleiben wir einmal ganz kurz bei diesem Stil. Du hast ja gerade vor der Aufnahme gesagt, Verstappen hat sich ja schon sehr früh überlegt, das zu machen. Spricht das schon wieder für seine maximale Rennintelligenz, die er hat?
Oder Talente, das Gespür, was muss ich machen, um das Maximale aus dem Auto, das ich habe, mit dem verbundenen Reglement rauszuholen. Er hat im Simulator schon gemerkt, oh Gott, wenn ich jetzt so fahre wie immer, dann bringt mir das jetzt gar nichts. Es macht sau wenig Spaß, aber um die Energie einigermaßen haushalten, muss ich praktisch antizyklisch fahren. Also nochmal, genau das machen, was ich eigentlich am liebsten machen würde, sondern ich muss genau umgekehrt machen. Und ja, das ist ein Schachspiel auf 4 Rädern. Er kann sehr gut Schachspielen, mehr als die anderen wahrscheinlich. Aber er will ja kein Schachspieler sein. Er will ein Abfahrer sein, keiner, der Slalom fahren muss. Ja. Und keiner, der Schach spielt. Er will ja Motorsport pur genießen. Ob das jetzt zeitgeistmäßig ist oder nicht, sollen andere beurteilen. Aber es geht ja um die menschliche Komponente dabei. Warum betreibt einer einen Sport? Und also diesen Sport, den will er so nicht mehr lange betreiben. Da bin ich mir sicher.
Ja, genau. Er hat auch gesagt, das macht ihm aktuell keinen Spaß zu fahren. Letztes Jahr hat er die Aussage getätigt, wenn ihm die Formel 1 keinen Spaß mehr macht, dann steigt er aus. Und jetzt
ja, ist es ja direkt eingetreten. Sollte man ernst nehmen. Wie gesagt, das Auto ist ganz gut, das Paket. Ich glaube, er hat Chancen, vorne mitzufahren. Das könnte nochmal das Ganze ein bisschen verzögern, weil wenn du keinen Bock hast und Erfolg hast, ist immer noch besser, als wenn du keinen Bock hast und hinterherfährst. Aber grundsätzlich schätze ich ihn so ein, dass er alles erreicht hat schon. Und wenn er nicht so nach Rekordtiteln trachtet, dann will er wirklich lieber mit seinem GT-Auto an der auf der Nordschleife fahren oder wirklich dieses brutale Autofahren-Gefühl bei der Rallye haben, so wie sein Vater es ihm immer erzählt. Ich glaube, das kommt seiner Neigung, Motorsport zu betreiben, im Moment näher als dieses Formel-1-Ingenieursreglement. Aber was sage ich, das hat ja jeder gesehen. Und die Gesichtszüge, es waren ja nicht nur die Worte, da war ja schon, ich will mal sagen, völlig desillusionierte Gesichtszüge dabei, dass er so nach dem Motto, ich habe da keine Hoffnung mehr, das macht keinen Spaß. So kam das für mich rüber.
Ja, Formel E auf Steroiden ist da ja auch gefallen. Genau, also dieser Trick, den er beim ersten Gang, das nochmal zu erklären, das ist ja schon gesagt, Batterie aufzuladen, um dann halt auf der Geraden länger Topspeed fahren zu können. Das ist auch was Toto Wolff denn ja aufgefallen ist, dass Red Bull einfach sehr, sehr lang auf den Geraden Vollgas fahren kann im Vergleich zu anderen Teams und hat da direkt so ein bisschen wieder die Favoritenrolle von sich weggeschoben. Aber gut, Mercedes, hast du ja schon gesagt, macht Sandbagging ohne Ende. Trifft da jetzt auch viele Aussagen, um so ein bisschen von sich abzulenken, von diesem Verdichtungstrick, der ja eventuell einkaschiert werden kann mit der Supermehrheit und Co. Hatten wir gestern schon, könnt ihr euch sonst gerne nochmal anhören. Ja, Ralf, aber Verstappen ist ja, haben wir auch schon gesagt, nicht der Einzige, der sich da kritisch äußert. Auch Alonso, nee. Lewis Hamilton hat sich auf was anderes bezogen, dass da irgendwie Algorithmen im Hintergrund arbeiten, die dann das berechnen, wie mit dem Energiemanagement, also der lernt praktisch der Algorithmus, wie der Fahrer fährt und wenn man sich dann verbremst, dann wird das alles, werden da falsche Werte mit übernommen und es ist alles super komplex, man braucht einen Uni-Abschluss dafür. Auch das ist alles nicht das, was die Fans, was Fahrer, was die Motorsportwelt sehen will, ne?
Nein, das ist, wie gesagt, und bei den Testfahrten, eigentlich hat man gar kein Bild. Man hat Rundenzeiten, man sieht, die Autos sind ganz schön standfest. Ferrari macht, wenn man jetzt nur die Rundenzeiten betrifft, oder die Standfest macht einen guten Eindruck, aber wie gut sind die wirklich? Mercedes fährt auch ohne Ende. Red Bull scheint einen guten Job zu machen, selbst Cadillac, selbst deshalb, weil sie ja wirklich Rookies sind, kommen auf Kilometer. Audi hat jetzt heute auch einen besseren Eindruck, aber wie viel Energie sind die gefahren? Wie viel Sprit hatten die? Mit welchen Reifen? Welche und so weiter. Es gibt kein Bild. Es könnte in Melbourne ein Desaster werden. Erst beim Rennen in Melbourne wissen wir, ob das Reglement wirklich ein Desaster ist oder ob es noch einigermaßen spannend wird. Das kann ich im Moment nicht sagen.
Was man aber schon sagen kann.
Das kann auch ein Desaster werden.
Ja, also wie das Rennen schon mal wird. Aber was man ja schon wirklich festhalten kann, ist, wie das Fahren für die Fahrer sein wird. Ne? Eben mit diesem extra Runterschalten und sowas.
Ja, das sind ja wie, die muss man ja praktisch kastrieren in ihrer Art, Gas zu geben. Die müssen sich ja zusammenreißen, nochmal, genau das nicht zu machen, wofür sie eigentlich in die Formel 1 kommen wollten. Sie müssen ja genau das Gegenteil machen. Also, klar, die Technik ist so, das Reglement schreibt das jetzt vor, aber dafür brauchst du ja nicht die besten Autofahrer der Welt. Da kannst du auch einen Computer reinsetzen. Da hätte man mehr davon, aber wer will das sehen? Nochmal, guckt euch einen Abfahrtslauf an. Mit allem Drama und Risiko. Und dann erzählst du den Jungs, ihr fahrt jetzt nur noch Slalom. Ich glaube, das ist ein ganz guter Vergleich.
Ja, jetzt gerade zu den Olympischen Winterspielen. Also das bleibt weiter dramatisch, das Thema. Werden wir weiter verfolgen mit weiteren Stimmen. Ja, dann sprechen wir mal über Red Bull. Da hatte Verstappen heute frei, der hat aber mit diesen Aussagen natürlich trotzdem auf sich aufmerksam gemacht. Hatja war unterwegs, hatte ein Hydraulikproblem, ist auf 87 Runden gekommen, eine Sekunde hinter der Spitze. Wie bewertest du den Tag für Red Bull?
Ich bewerte gar keinen Tag mehr. Das ist viel Politik im Moment. Wie gesagt, man kann nur sagen, für das neue komplizierte Reglement haben alle Hersteller ihre Motoren so weit im Griff, dass sie zumindest nicht alle 5 Runden stehen bleiben. Das sieht gut aus. Aber nochmal, diese Testfahrten, letztes Jahr konnte man schon ziemlich sagen, oh, der ist gut. Es gibt so Ja, Pi mal Daumen, 60-Kilo-Formel, mit denen sie eben immer ihr Auto einfahren, das weiß man doch heute gar nicht. Und selbst wenn sie 60 Kilo Sprit an Bord haben, wo ist die Batterie zu Ende? Wer fährt wo? Welche Leistung? Und das kann man ja gar nicht mehr sagen. Und nochmal, Melbourne, nochmal eine ganz andere Strecke, hat Verstappen ja auch gesagt, er könnte das mit dem Energiemanagement noch viel problematischer werden. Bahrain würde ja noch gehen. Und erst dann kann ich ein Urteil sagen, okay, das Rennen ist eigentlich doch ganz gut, das ist alles übertrieben, aber es kann auch ein Desaster werden. Das kann man bei den Testfahrten, weil keiner unter Rennbedingungen, unter gleichen Bedingungen fährt und man überhaupt nicht abschätzen kann, wer ist jetzt schnell, wer kann überholen und so weiter. Das sieht man erst bei gleichen Bedingungen beim Rennen in Melbourne.
Gut. Dann sprechen wir mal über Mercedes, Ralf. Da hatten wir nur drei Runden von Antonelli am Vormittag. Die hatten ein Motorproblem. Russell ist am Ende zumindest 54 Umläufe gefahren. Wir hatten gestern am Nachmittag schon was offiziell, hieß es, mit dem Setup war da was, jetzt im Motor. Also so direkt mal eigentlich direkt, wenn man das umrechnet, so ein ganzer Testtag für Mercedes weg. Kannst du dir vorstellen, dass das schon irgendwie was mit dem Verdichtungstrick zu tun hat?
Glaube ich nicht, weil bei McLaren sah er da ganz gut aus. Sie haben ja den gleichen Motor. Also, ich glaube, da ist viel Unruhe, da ist auch viel Politikum im Hintergrund. Theoretisch habe ich ja gestern gesagt, betrogen haben die meiner Meinung nach nicht, sondern ein Reglement ausgedehnt. Im Vergleich dazu hat, was Ferrari vor ein paar Jahren gemacht hat, das war dagegen Betrug. Also, das muss man jetzt mal relativieren. Wenn Mercedes irgendwas gemacht hat, was sie sich nicht haben absegnen lassen, dann haben sie jetzt ein Problem. Darum geht's. Aber sie haben ein Riesendruckmittel. Wir reden hier von einem Riesenautomobilkonzern, der vier Teams beliefert und kann theoretisch, wenn es hart auf hart geht, acht Autos in der Box lassen. Ich sage nicht, dass das passiert, aber das Druckmittel hätten die.
Dann, Ferrari hast du schon erwähnt, machen auch einen guten Eindruck. 139 Runden heute für Charles Leclerc und halt auch die Tagesbestzeit und auch Wochenbestzeit. 1:34,2 sind wir aber immer noch so bei knapp 5 Sekunden zur Polzeit weg. Also 4,5 müssten es sein. Wie stufst du Ferrari gerade ein?
Grundsätzlich nicht schlecht, aber wie gesagt, das ist Kaffeesatzleserei. Es
Ja.
ist ja nicht das erste Mal, dass Ferrari bei Testzeiten, wenn Test und Bestzeiten setzt und dann ein bisschen ernüchternd am Boden der Tatsachen zurückkommt. Die machen jetzt keinen schlechten Job, aber ich glaube, Favoriten sind sie trotzdem noch nicht. Das ist jetzt so meine Meinung. Aber der Haas sieht gut aus, mit dem gleichen, wo der Cadillac fährt. Also vom Motor her sind sie, glaube ich, ganz gut beisammen. Ich meine jetzt nicht, ob sie jetzt die größte Power haben am Rennen gesehen, aber sie sind sehr standfest, haben keine großen Probleme und damit kannst du auf jeden Fall mal anfangen, dein Chassis schneller zu machen.
Ja.
Aber selbst das ist ja schwierig, weil was nutzt dir das beste Chassis, wenn du einen Motor hast, mit dem du das nicht nutzen kannst? Das ist ja auch so eine Gratwanderung. Nehmen wir Aston Martin. Ich glaube, das Auto ist gut, aber anscheinend hat Honda im Moment ein Riesenproblem. So, und bei diesem Reglement weißt du doch gar nicht, ob ein Auto gut ist oder nicht, sondern dann bist du halt einfach im Hintertreffen. Und denen fehlen ja auch 400, 500 Entwicklungskilometer, muss man mal abwarten. Wie gesagt, Audi, auch wenn ich einen Shitstorm wieder krieg, die haben das Reglement mitgeschrieben, da habe ich schon mehr erwartet. Und jetzt kommen sie mit den neuen Seitenkästen und so, das sieht so ein bisschen aus. Ja, sie sahen heute besser aus, aber wie viel Sprit hatte Bortoleto drin, weiß man das. Aber ich erwarte von einem Automobilhersteller in Deutschland einfach ein bisschen mehr, auch wenn, vor allen Dingen, wo sie dieses Reglement mitgeschrieben haben, das betone ich jetzt nochmal. Also da kann man auch mehr erwarten. Aber wie gesagt,
Ja.
mal gucken, wie sie in Melbourne dastehen. Wenn die da gewinnen, dann ist das alles völlig egal. Ich befürchte aber, so weit sind sie noch nicht.
Jetzt bist du schon wieder ganz gut durchs Feld geflügt. Ich muss aber noch kurz eine Frage zu Ferrari stellen. Und kommen wir mal von diesem Reglement jetzt weg, beziehungsweise so ein bisschen Bezug hat es dann doch wieder. Carlos Santi ist ja jetzt Hamiltons neuer Renningenieur, muss man aber auch schon wieder sagen, Interimsrenningenieur. Denn das soll anscheinend keine langfristige Lösung sein. Findet Hamilton jetzt nicht so super und generell wünscht er sich da einen, eigentlich eher mit dem er durch dünn und dick gegangen ist, in so einer schwierigen, komplexen, mit so einem schwierigen, komplexen Formel-1-Reglement, wie wir es jetzt eben haben. Und dann ist es halt nur so eine Zwischenlösung. Carlos Santi hat ja auch schon mit Kimi Räikkönen zusammengearbeitet. Kennst du den?
Nee, aber wenn man mit Kimi gearbeitet hat, dann glaube ich, hat er vom Fahrer außer Leave Me Alone, und ich mache das schon mit meinen dicken Eiern und fahre das Auto am Limit, glaube ich, ansonsten nicht so viel Input gekriegt, wie man so ein Auto schneller machen kann. Weil Kimi ja auf seine Art auch Naturtalent und eine ganz eigene Persönlichkeit war. Also wenn Hamilton bräuchte, wäre natürlich sein Vertrauter, den er bei Mercedes hatte. Aber wie den kann er bei Ferrari nicht packen. Ich weiß nicht, ob er noch da ist. Wen ich Hamilton empfehlen würde, wäre ein Mann wie Jock Clear, der schon mit Jacques Villeneuve gab, mit Michael Schumacher, der so ein bisschen auch mit den sensiblen Superstars umgehen kann. Den würde ich fragen, ob er mit Hamilton jetzt erstmal arbeitet. Das ist jetzt so meine Meinung. Aber ansonsten hat Ferrari ja niemanden, den sie jetzt backen können, der das erfüllt, was Hamilton eigentlich haben will.
Ist es eigentlich ungewöhnlich, dass man da auf so eine kurzfristige Lösung abzielt? Hast du das schon mal so in deiner Formel-1-Zeit erlebt?
Nee, aber ich habe jetzt gelernt, man hat ja gesagt, dass zum Beispiel Max und wie heißt er?
GP.
Ja. Wie ein Ehepaar sind, aber als GP jetzt aus privaten Gründen jetzt mal 3-4 Rennen ausgesetzt, kam Max auch mit dem Vertreter ganz gut klar. Das heißt, man sollte jetzt einen Renningenieur auch nicht überbewerten. Es liegt ja auch am Fahrer, mit dem ganzen komplizierten Umfeld umzugehen, auch was die Technik betrifft. Das heißt, Hamilton soll sich auch ein bisschen auf sich konzentrieren und sich nicht nur auf jemanden verlassen, der eben jetzt von außen sagt, was zu tun ist. Also das sehe ich so ein bisschen diffizil und differenzierter. Renningenieur ist wichtig, ja, er ist ein Vertrauter, genauso wie der Fitnesstrainer, der mehr Zeit mit den Fahrern normalerweise verbringt als ihr Lebenspartner. Aber man darf es auch nicht überbewerten. Am Ende liegt es am Fahrer selbst, wie er mit der jeweiligen Situation umgeht. Und er muss dafür sorgen, dass er das Optimale aus den Gegebenheiten rausholt. Das ist halt nun mal seine Pflicht. Und wenn die Gegebenheiten nicht so günstig sind, muss er trotzdem das Beste daraus machen. Und nochmal, ich kann Louis verstehen, er würde gern so einen Wunsch-Renningenieur haben, aber den hat Ferrari für ihn im Moment halt nicht.
Ich finde den Punkt ganz interessant, weil du gerade gesagt hast, man darf den Renningenieur nicht überbewerten, ist wahrscheinlich dann aber auch wieder ein bisschen Typsache, ne? Wenn so ein Verstappen das einfach mit seinen kognitiven Fähigkeiten alles alleine gemanagt bekommt, ist Hamilton vielleicht eher einer, der da jemanden braucht, ne?
Ja, ich will damit aber auch nicht den Renningenieur abwerten. Ja. Aber der Fahrer hat ja auch Verantwortung. Er darf sich nicht nur auf den Renningenieur verlassen und da sagen, ja, aber ich bin nur dann gut, wenn der und so. Nee, da muss jeder seinen Teil dazu beitragen, aber halt auch der Fahrer. Unabhängig, wer mit ihm arbeitet.
Aston Martin hast du eben auch schon erwähnt. Da hat der Stroll jetzt auch Aussagen getroffen, die auch alarmierend sind. Aston Martin soll 4 Sekunden hinten sein, überall Probleme, Motor, Grip, Balance. Hast du ja eben auch schon ein bisschen erwähnt, das ist aber ein Newey-Auto, da kann auch was kommen. Nichtsdestotrotz, wenn ein Fahrer sagt, wir sind 4 Sekunden hinten, wie alarmierend ist denn das am Ende?
Das ist ziemlich alarmierend. Vor allen Dingen, wenn es vielleicht wirklich an Honda liegt. Weil, wenn die da einen Motor gebaut haben, wo die Weiterentwicklung beschränkt ist, weil du ja in bestimmten Reglements gepresst bist. Während beim Auto kann man ja manchmal mit einem anderen Setup oder neuen Teilen schon gleich mal viel schneller werden. Also wenn Honda wirklich diesen Riesenrückstand hat, dann wird es schwierig. Und das wundert mich ein bisschen, aber beim letzten Reglement oder Riesenreglement war ja Honda am Anfang auch so ein bisschen daneben und haben sich dann langsam auch zusammen mit Red Bull zurückgekämpft. Wenn das jetzt aber wieder so ist, ja, dann hat Aston Martin wirklich ein Problem. Gut. Also ich habe im Hintergrund gehört, es liegt am Motor hauptsächlich. Und das Auto kann man noch gar nicht bewerten, weil es ja halt noch so neu ist. Und das wird man jetzt sehen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Adrian Newey so eine grüne Gurke gebaut hat. Aber wie gesagt, mit einer Gurke im Heck, mit Motor, ohne jetzt Honda zu nahe dran. Wenn das wirklich der Fall ist, dass Honda das Problem ist, dann wird es schwierig.
Ja, rundenzeittechnisch war das heute unauffällig. 3,9 Sekunden hinten, aber immerhin 98 Runden müsste für Aston Martin der beste Tag sein. Übrigens, Stroll ist insgesamt erst 40 Runden gefahren. Der Fahrer mit den wenigsten Kilometern bisher, obwohl Williams ja erst in Bahrain eingestiegen ist, die heute auch wieder zuverlässig unterwegs. Williams mit 131 Umläufen. Gut, Ralf, wir müssen natürlich auch wieder mal über Audi sprechen. Eines unserer Lieblingsthemen natürlich. Ja, da hat Gabriel Bortoletto heute ein Interview gegeben, auch Hülkenberg. Beide waren da am Mikrofon. Bortoletto hat da Audi so ein bisschen mit dem Baby verglichen, dass man das Sprechen und Gehen beibringen muss. Hülkenberg hat auch gesagt, man testet da viel mit der Power Unit aus, ändert die Einstellung, fällt wieder raus, gibt Feedback, es ändert wieder was. Das sind ja wirklich so diese ganzen, ja, Standard-Testprozedere. Und Hülkenberg hat auch noch gesagt, dass man nicht Millionen Meilen vom Mittelfeld weit weg ist. Heißt das schon, dass Audi hinterherfährt?
Könnte man so sehen. Sie haben natürlich einen riesen Nachteil, der ist aber so. Mercedes hat 4 Teams, wo sie Daten bekommen von Motoren. Ferrari hat 3 Teams. Red Bull hat 2 Teams. Nur Honda und Audi stehen alleine da. Das ist natürlich schon ein Nachteil, was den Datenfluss betrifft. Aber nochmal, wir reden hier von einem deutschen Automobilhersteller, der eigentlich fähig sein muss, im Vorfeld schon so ein Konzept des Motors zu haben, wo sie keine großen Probleme mehr haben, weil sie haben ja viel in der Schublade gehabt, was diese Hybridmotoren betrifft. Was die Chassisseite betrifft, da darf man keine Wunderdinge erwarten. Sie haben Sauber gekauft, Sauber war jetzt nicht ein Top-Team. Und ich sag mal, Chefdesigner James Key gilt jetzt auch nicht als Adrian Newey der Szene. Also er hat jetzt auch noch nicht bewiesen, dass er auf Dauer hochwertige, schnelle Formel-1-Autos bauen kann. Und ja, sie haben jetzt neue Teile gehabt, neuen Seitenkasten, so ein Kühler, der senkrecht in der Luft steht, wie mir Professor Dr. Aerodynamik Ehrenhalber Bianca Galoff erklärt hat, was noch nie was gebracht hat. Es sieht halt so ein bisschen aus, dass die so ein bisschen mit Schrot schießen, irgendeine kleine Kugel wird schon treffen, aber so ein richtiges Konzept, auch jetzt was das die Aerodynamik betrifft, sehe ich halt noch nicht. Aber nochmal, es sind Testfahrten. Wir werden in Melbourne oder die ersten 4-5 Rennen erst ein Riesenbild haben. Wie gut ist die Formel 1? Wie spannend ist sie noch? Oder kann man sich das sparen, sich anzugucken, weil es nur noch Bullshit ist und Ingenieursformel und die Fahrer eigentlich egal sind? Und wer ist wie gut? Also bei den Tests kann man es jetzt wirklich noch nicht sagen.
Ja, genau, wie man gerade auch gesagt, alleine mit dem Energiemanagement kann da schon einen Riesenunterschied machen auf einer Runde. Von der Rundenzeit jetzt gesehen, ja, Hülkenberg war heute 10. und Bortoletto 6. Ja, so 2,3 Sekunden war man da hinten. Über 100 Runden wieder abgespult, wie schon gestern. Immerhin geht es doch voran, das hat auch Hülkenberg so gesagt. Dass
ja, das ist auf jeden Fall nicht negativ. Ja. Aber nochmal, das muss man auch erwarten von Audi. Dass sie zumindest keine Motoren haben, die nach 5 Minuten Feuer fangen oder so. Also das ist schon Standard, was man erwarten muss. Chassis, wie gesagt, eine andere Nummer. Da glaube ich nicht dran. Nicht bei den Leuten, die sie im Moment haben. Aber nochmal, eine Runde Qualifying ist nochmal was anderes. Wie die Unterschiede im Rennen sind, was das ausmacht, wenn ein Auto mal 3, 4, 5 Sekunden deshalb langsamer ist, weil die Batterie einfach nicht gefüllt ist, das sieht man erst unter gleichen Bedingungen.
Ja.
Ich meine, was ist, wenn die auf der Geraden in Melbourne, es gibt zwar nicht viele, zurückschalten und eine andere fährt dann vorbei? Wie sieht das aus, das Rennen, die Strategie? Wer ist wann schnell? Und das ist unheimlich schwierig zu sagen.
Ja, die Formel 1 will ja auch noch Grafiken einführen, sollen eventuell ja schon nächste Woche kommen, hatte der Sascha Roos da im TV gesagt. Aber generell hast du schon recht, es kann ja auch ein sehr Batteriesport werden. Ne? Also hat Norris ja auch erwähnt mit dem Jojo-Effekt.
Ja.
Kannst du dir vorstellen, wenn das alles wirklich, es wird untransparent, auch für die Zuschauer, das hat ja auch Hamilton gesagt, das wird zu Hause keiner verstehen. Die Fahrer bäumen sich schon dagegen auf. Kann so ein Reglement dann in der Formel 1 auch recht schnell wieder gekippt werden?
Ja, so schnell wie möglich halt. Ich denke, vor 28 wird da nichts gehen. Weil die Hersteller, die müssten ja dann wieder neue Motoren bauen und so weiter. Das kostet ja alles Unsummen. Und in den heutigen Zeiten, wenn man macht ja auch Formel 1, um ein bisschen was darzustellen, Marketing zu betreiben, Fans zu generieren, Fans gleichzeitig zukünftige Autokäufer. Aber wenn das sich keiner mehr anguckt, ja, dann warum soll man das dann noch machen? Und jetzt mal im Ernst, die Formel E, die ist doch so künstlich hochgepusht, so richtig mögen tut die doch keiner, oder? Täusch mich ja, da.
Glaub nicht. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr euch die Formel E anschaut? Also ich bin auch ein großer Kritiker. Ja, Ralf, wir haben ja das Problem, die Formel 1 soll auch mal ein Vorreiter, also hat den Anspruch, Vorreiter auch für die Automobilindustrie zu sein. Da ist natürlich Elektromobilität gang und gäbe, da geht es auch ums Rekuperieren und Co. Nichtsdestotrotz ist es die Formel 1 auch immer noch ein Sport. Du hast schon gesagt, die Fahrer wollen wie Gladiatoren kämpfen. Das ist halt schwierig, dann Zwiespalt zu finden, weil für die Hersteller hast du ja auch keinen Anreiz mehr, die Autos auf der Straße verkaufen wollen, wenn du dann nur mit dem V10 rumfährst.
Also, vom Zeitgeist her habe ich ja auch das Reglement dauernd verteidigt. Da wusste ich aber nicht, was wirklich passiert. Ich meine, wir leben in Zeiten, wo man auch nur weil man dem Zeitgeist im Angeblichen hinterherhächelt, übertreiben kann mit allem. Und ich meine, vielleicht sollte man sich wirklich mal überlegen, dass man mehr auf den Sprit baut, der immer umweltfreundlicher wird. Und ja, nochmal, diese Technik, die ist vielleicht gut für ein Straßenauto, aber in der Formel 1 geht es ja auch um Action und Sport und Kampf Mann gegen Mann und nicht nur um Ökonomie und Ingenieursdinge. Und wenn das dann zu sehr leidet, dann ist so ein Sport natürlich nicht mehr interessant. Weil am Ende sind es die Fahrer, die die Formel 1 ausmachen, die Helden oder die Anti-Helden, die Menschen, die in einem Lenkrad sitzen und Mann gegen Mann fahren. Und wenn die nur noch eine kleine Rolle spielen, ja, warum soll man sich das dann angucken? Dann kann man wirklich Sim-Racing betreiben.
Ja, könnte auch dann irgendwann langfristig eine komplette Abkehr von Herstellern sein, dass wir dann nur noch Privatteams haben, ne?
Ja, das hat, früher gab es ja auch nicht so viele Hersteller.
Ja, also gucken wir, was die Zukunft da bringt. Es kann das komplette Chaos geben. Wir haben jetzt schon die massive Fahrerkritik und eventuell gibt es dann
den großen... Das sage ich nicht, aber ich sage auch nicht, dass es nicht so wird. Ich vertraue da schon den Cracks, die sagen, oh, das macht keinen Spaß mehr und nochmal Verstappen, der sagt, Bahrain geht ja noch, aber Melbourne könnte ein richtiges Chaos werden. Also das sind Aussagen, die sind jetzt nicht so optimistisch.
Etwas Positives, was man da sagen muss für Verstappen, beim ersten Gang dann durch so eine Kurve zu fahren, ist ja schon extrem instabil. Haben ja auch viele gesagt, dass es dann das Heck schnell verloren geht. Das ist ja für Verstappen dann wieder eine Stärke, der ja eigentlich genau dieses Fahren besonders gut kann, ne? Dem losen Heck.
Ja, ich sag doch, ich glaube, von den Kapazitäten her kann er das noch alles am besten, von seinem Talent her und ich sag mal, seiner Übersicht weg vom reinen Fahren. Aber wenn er der Meinung ist, ich mache jetzt gerade genau das, was ich eigentlich nicht machen will und ein Rennfahrer eigentlich nicht machen darf, aber er muss es jetzt machen, um einigermaßen Erfolg zu haben, da geht es nicht nur um Erfolg, da geht es auch um den Fahrspaß und den hat er nicht. Wenn du nochmal Dinge machen musst, die gegen dein Rennfahrerblut gehen, warum soll man da Spaß dran haben? Ja. Nur weil du fünfmal Weltmeister wirst, wenn du dich zum fünften Titel quälen musst, jedes Mal denkst, oh, ich muss schon wieder zum Rennen, okay, ich gewinne vielleicht, aber eigentlich habe ich keinen Bock, dann bleibe ich da lieber zu Hause oder fahre eine Nordschleife mit dem falschen Helm irgendwie am Limit. Ja, das geht schon an die Substanz.
Jetzt ist die Nordschleife nochmal eingeworfen. Da hat ja jetzt Toto Wolff auch nochmal gesagt, dass ja AMG da wirklich hinter war, diese Veränderung. Diese Verschiebung da des Einlaufs, damit Verstappen noch vor dem 24-Stunden-Rennen ein Rennen mitfahren kann. Also AMG steckt dahinter. Wurde ja mal gemunkelt, aber jetzt hat es auch der Mercedes-Teamchef persönlich mal eingeordnet.
Ja, ist doch logisch, oder? Ja,
eben. Mit welchem Auto würde er da fahren, Ralf? Mit dem Mercedes AMG GT3.
Ja, dem aktuellen. Und so habe ich gehört, der soll ja auch ein neues GT-Auto für nächstes Jahr mitentwickeln. Und ich glaube, das macht ihm gerade richtig Spaß. Mehr als in der Formel 1 zu gewinnen.
Das glaube ich auch. Und wenn so ein Verstappen wegen des technischen Reglements die Formel 1 verlässt, ja, Prost Mahlzeit. Also,
ja, dann haben wir auch ein Problem. Weil Alonso wird nicht mehr ewig fahren, Hamilton auch nicht. Dann haben wir einen Lando Norris, der jetzt aber noch längst nicht so weit ist vom Charisma, wie die drei, die ich gerade genannt habe. Ja, und nochmal. Will man einem 15-jährigen Teenager erklären, oh, die Motoren sind so geil, guckt euch das mal an, oder hängen dieses lieber Poster von den Helden an die Wand? Ich glaube, das ist egal, zu welcher Zeit die aufwachsen, das wird immer so sein.
Ja, vor allem, wenn, das ist gerade gesagt, wenn Hamilton, Alonso und Verstappen auf Schlachtern weg sind, ne, ist ja alles möglich, dass die alle in der 26 aufhören. Boah, dann hat die Formel 1 einen riesen, ich glaube, einen riesen Einschnitt an Zuschauern im Fernsehen. Und generell das Medieninteresse wird
wenn die absacken. Ersten drei, vier Rennen in eine Richtung laufen, dass wirklich Chaos herrscht und keiner mehr so genau weiß, was man machen muss und warum einer gewinnt und warum nicht und wieso und nicht die Transparenz, da ist das Gefühl, oh Gott, da ist einer besser als ein anderer, sondern das sind nur noch Ingenieure im Hintergrund, die praktisch ein Rennen entscheiden, und zwar nur noch Ingenieure, kaum noch ein Fahrer, dann ist das kein Sport mehr.
Ja, und da müssen wir auch so offen und ehrlich drüber reden, natürlich, auch wenn wir uns das alle nicht wünschen, und es ist natürlich auch noch spekulativ, das müssen wir erstmal alles abwarten, aber es kann natürlich alles genauso kommen, und dafür reden wir hier auch, um das mal alles zu erörtern.
Die Chance ist da, nochmal, erst in Melbourne und dann auf anderen Strecken, vielleicht kann man sich ein Bild machen, ob das Reglement vielleicht doch nicht ganz so schlimm ist. Im Moment ist alles offen, aber wie gesagt, optimistisch bin ich jetzt nicht mehr, weil man sollte den Fahrern schon ein bisschen glauben, wenn sie was sagen, weil das erfolgsunabhängig ist. Nochmal, ein Verstappen macht einen guten Job, gilt als Benchmark, wie Toto Wolff gesagt hat, aus anderen Gründen, aber natürlich ist er eine Benchmark immer. Und wenn er aber trotzdem gewinnt, aber keiner mehr so richtig glaubt, dass er gewinnt, weil er halt der wildeste Cowboy da auf dem Asphalt ist, das macht keinen Sinn.
Ja, sondern weil er einfach irgendwie anders gemanagt hat mit seiner Batterie. Das soll ja genau diese Stärke sein. Ja, das wollen wir alle nicht sehen. Künstliches durch die Kurven fahren, um länger Topspeed auf der Geraden fahren zu können. Nee, das wollen wir alle nicht.
Es geht schon in autonomes Fahren über, langsam. Die Fahrer sind, ja klar, die sind noch da und die können noch ein bisschen den Unterschied machen. Allein dadurch, dass du weniger Fehler machst, der ist natürlich am Endergebnis besser. Also ein Fahrer kann immer noch Fehler machen, das stimmt. Aber eigentlich ist es noch viel mehr wie die Formel E eine Ingenieursformel geworden. Und ich weiß nicht, das ist eher was für einen Nobelpreis zu gewinnen, aber hat mit Sport nichts mehr zu tun am Ende. Zumindest nicht, glaube ich, mit dem Sport, warum man sich Sport anguckt. Und da geht es um Menschen, um Wettkampf, um Zweikampf, um Willenskraft, um Niederlage, um Sieg, um Emotionen. Aber da geht es nicht um künstliche Intelligenz mehr. Also da ist mir die niederländische Intelligenz oder natürliche Intelligenz von einem Verstappen schon lieber noch.
Ja. Gut, Ralf, dann sind wir für heute durch. Und wir melden uns morgen nach dem letzten Testtag des ersten dreitägigen Bahrain-Blocks dann wieder. Schreibt gerne eure Meinung zu der ganzen Sache in die Kommentare. Habt ihr da auch vielleicht sogar ein bisschen Angst, was die Formel 1 da, ich will nicht sagen gerade veranstaltet, aber wo die Formel 1 enden könnte? Schreibt das gerne mal rein und dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao.
Alles klar. Tschüss. Schönen Abend.